Prediger war in einer vornehmen Gesellschaft zu Tische geladen und kam neben einem General zu sitzen, der von Gott und göttlichen Dingen nichts hielt. Bald kam es zu einem Gespräch, in dessen Verlauf der General sagte: Sie reden viel von der Ewigkeit und wollen unsereinem bange damit machen. Aber etwas Gewisses können Sie darüber doch nicht sagen. Doch, entgegnet dieser Verkündiger. Doch, und das wäre, fragte der General höhnisch. Glauben Sie, dass Sie nach Ihrem Tod noch General sein werden, fragte er ihn. Nein. Wissen Sie das ganz sicher? Unbedingt. Nun, dann wissen Sie ja etwas ganz Gewisses über die Ewigkeit. Aber nun sollten Sie auch bedenken, was von Ihnen übrig bleibt, wenn Sie die Uniform mit Ihren Rangabzeichen und Orden abgeben müssen. Der General schwieg betroffen. Was bleibt von uns? Dieser Frage weichen Menschen fast panikartig aus, obwohl unser Sterben das einzige Schicksal ist, das jeden Menschen früher oder später ereilen wird. Nur schon diese Tatsache müsste uns ja dazu zwingen, uns intensivstens mit dieser Frage zu beschäftigen. Allein in der Schweiz sterben jährlich um die 70.000 Menschen, muss man sich mal vorstellen, 70.000 Menschen. Wie viel von ihnen machten sich wohl über ihren Tod, über ihr Sterben Gedanken? Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß ist, dass die Bibel darüber nicht schweigt und sich nicht scheut, darüber zu sprechen. Gerade deshalb, weil wir Menschen sterben müssen, weil der Tod des Menschen die Katastrophe im Leben schlechthin ist. Unser Sterben ist die Katastrophe des Lebens schlechthin. Das ist das, was den Menschen am meisten zu schaffen macht. Dass das Sterben alles im Leben sinnlos werden lässt. Warum arbeite ich Tag und Nacht? Warum rackere ich mich ab? Warum häufe ich Vermögen an, wenn ich sterbe und alles zurücklasse? Sterben, Tod ist die Katastrophe schlechthin. Und so spricht die Bibel ganz deutlich darüber. Und wir wollen einen Text betrachten, der uns genau diese Fragen ein Stück weit beantwortet. Im 1. Thessaloniker, Kapitel 4, diese Frage beschäftigte auch die Thessaloniker, was geschieht mit denen, die gestorben sind. Kapitel 4, Vers 13. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sage ich euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Trost, oder der Trost für Sterbende, so habe ich diesen Text überschrieben. Wir werden zuerst sehen, dass es zweierlei Menschen gibt in dieser Welt. Paulus spricht zumindest von zweierlei Menschen. Wir werden einen Blick in die Zukunft werfen. Was wird geschehen, wenn wir gestorben sind? Und wir werden sehen, was der Trost für heute ist. Zweierlei Menschen. Paulus ist ein Anliegen, dass über alle Fragen, die das Leben maßgebend betreffen, Klarheit in der Gemeinde herrscht. Er sagt, wir wollen euch aber nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen oder man kann auch sagen gestorben sind. Offensichtlich sind in der Gemeinde in Thessalonik schon einige Menschen verstorben. Wir kennen die Gründe nicht, ob sie aufgrund von Verfolgung, von Krankheit oder Unfall gestorben sind. Vermutlich berichtete Timotheus nach seinem Besuch in Thessalonik, dass die Gemeinde in dieser Frage sehr verunsichert ist. Sie warten doch jetzt auf den Herrn. Sie warten, dass der Herr jeden Augenblick in Erscheinung tritt und nun sind bereits einige gestorben, bevor der Herr gekommen ist. Was passiert nun mit ihnen? Wo sind denn diese Gläubigen? Werden sie jetzt die Wiederkunft Jesu verpassen? Paulus möchte ihnen nun erklären, wie es sich mit dem Sterben der Gläubigen verhält. Er will nicht, dass sie traurig sind. Das heißt, sich grämen, betrübt sind und deswegen leiden. Aber verstehen wir Paulus nicht falsch. Paulus will nicht sagen, ihr sollt euch freuen, wenn jemand von euch stirbt. Oder es ist Sünde, wenn ihr traurig seid, wenn jemand gestorben ist. Jesus selbst kannte den Schmerz, der mit dem Tod eines lieben Menschen verbunden ist. Als Lazarus gestorben war, lesen wir, als Jesus sah, wie sie weinte, und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt und Jesus gingen die Augen über. Jesus weinte über den Tod des Lazarus. Trauern und traurig sein, wenn man einen Menschen verloren hat, ist etwas ganz Natürliches und Wichtiges. Wer meint, bei einem Verlust eines lieben Menschen Glücksgefühl empfinden zu müssen oder sich zu freuen, der hat das Wort Gottes noch nicht begriffen. Der ist dem Schwärmertum verfallen. Trauern und traurig sein ist etwas ganz Natürliches und Wichtiges. Trauer muss durchlebt werden. Will man nicht plötzlich sein seelisches Gleichgewicht verlieren? Da gibt es genug Geschichten von Gläubigen, die meinten, sie dürften nicht traurig sein, am Schluss sind sie mit ihrem seelischen Gleichgewicht nicht mehr zurechtgekommen. Man kann nicht einfach Trauer verdrängen, das geht nicht. Das verlangt auch die Schrift nicht, auch der Paulus meint nicht das. Paulus geht es um die Sorge, um die Trostlosigkeit über einen Verstorbenen. Das Unbehagen, wie es ihm jetzt wohl ergehen wird, darüber brauchen wir nicht zu trauern und uns nicht bedrücken zu lassen. Sie sollen deswegen nicht betrübt sein wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Dort lohnt es sich, betrübt zu sein, oder ob es sich lohnt. Dort kann man betrübt sein, aber nicht bei denen, die Hoffnung haben. Wer keine Hoffnung hat, der verliert alles in seinem Tod. Alles. Wer die Hoffnung hat, von der Paulus spricht, gewinnt alles im Tod. Alles in seinem Sterben. Paulus unterscheidet also zwischen Menschen, die Hoffnung haben und denen, die keine haben. Natürlich weiß auch Paulus darum, dass sich der Mensch oft instinktiv Hoffnung macht auf das, was nach dem Tod kommt. Irgendwie muss er ja mit dem Tod fertig werden. Viele menschliche Erklärungsversuche und Überzeugungen existierten auch zur Zeit des Paulus. Diese Hoffnungen, die sich die Menschen selber erdichten, sind jedoch ungewiss und auf sie kann man sich nicht verlassen. Paulus präzisiert deshalb, worin diese feste Hoffnung der Gemeinde gründet, die auch im Leid die Gläubigen zuversichtlich werden lässt. Er sagt, und nun zitiere ich nach der neuen Genfer Übersetzung, die übrigens auf dem Büchertisch aufliegt, die Thessaloniker Übersetzung, ein ganz kleines Heftchen. Dort wird der Vers 14 folgendermaßen übersetzt. Nun, wir glauben doch, und das ist unsere Hoffnung, dass Jesus für uns gestorben und dass er auferstanden ist. Dann wird Gott aber auch dafür sorgen, dass die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, mit dabei sein werden, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit kommt. Der Glaube ist also der wesentliche Punkt der zu dieser gewissen Hoffnung führt. Und zwar nicht der Glaube an irgendetwas, nicht der Glaube an irgendeine Jenseitsvorstellung, die jeder Mensch sich irgendwie macht. Der eine sagt, es gibt überhaupt nichts mehr, der andere sagt, wir werden es dann sehen. Aber nicht an irgendeine Jenseitsvorstellung, es geht nicht um den Glauben an irgendeine Jenseitsvorstellung, sondern der Glaube an den Tod und an die Auferstehung Jesu. Dass er, Jesus, der gestorben und auferstanden ist, der lebendige Sohn Gottes ist. Weil die Thessaloniker an den gekreuzigten und auferstandenen Herrn glauben, deshalb werden sie selber auferstehen. Und deshalb haben sie Hoffnung. Den Korinthern macht Paulus die Bedeutung der Auferstehung Jesu in drastischer Weise deutlich, wenn er schreibt, denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber auferstanden, so ist euer Glaube, Entschuldigung, ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, bedeutungslos, könnt ihr vergessen. So seid ihr noch in euren Sünden, es hat sich nicht geändert bei euch. Alles, was ihr dann machen würdet, wäre Einbildung, wäre Jesus nicht wirklich auferstanden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Also die im Glauben an Christus entschlafen sind, sind dann verloren, wenn Jesus nicht wirklich auferstanden ist. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Dann spitzt er das diesen Gedanken noch zu und sagt, habe ich nur im Blick auf dieses Leben in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft? Was hilft's mir? Wenn die Toten nicht aufstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das gefällt mir. Dass der Paulus so einen klaren, realistischen Blick für das hat, was er glaubt. Er weiß, dass der Glaube in dieser Welt etwas fordert von mir. Dass das nicht so ein leichter Gang ist. Und dann sagt er, wenn das aber gar nichts bringen würde, dann würde ich nach dem Motto leben, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Holen wir aus dem Leben, was zu holen ist. Morgen sind wir tot, ist alles vorbei. Aber ist Christus auferstanden, dann ist diese Lebensphilosophie, hat keine Zukunft, keine Hoffnung. Glaubst du wirklich an diesen Jesus? Ich meine nicht an irgendeine religiöse Gestalt, die sie vielleicht Christus oder Jesus nennen. Ich meine an Jesus, der am Kreuz auf Golgatha gestorben ist und nach seinem Tod 3 Tage danach leiblich aus dem Grab gekommen ist. Nur im Glauben an diesen Jesus können wir zuversichtlich dem Sterben entgegengehen. Denn vergessen wir nicht, auferstehen werden wir alle. Jeder, der hier sitzt, wird auferstehen, ob er an Jesus glaubt oder nicht. Jesus sagt, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Zu welchen Menschen gehörst du? Bei welchen bist du bei der Auferstehung, die aufstehen zum Leben oder die zum Gericht? Gott gibt dir in Jesus Christus die Gelegenheit, dein Leben zu ändern, dein Leben auf eine andere Basis zu stellen. Nicht indem du dir eine rosige Zukunft ausmalst oder indem du ein System entwirfst, wie du am ehesten in den Himmel kommen könntest, wirst du gerettet und erlöst. Nein, all das führt unweigerlich ins Verderben. Der einzige Weg, indem du an Jesus, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, glaubst, sonst bist du verloren für Zeit und Ewigkeit. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und das ist die frohe Botschaft, dass diese Möglichkeit gegeben ist, dass ich durch den Glauben an Jesus Christus ewiges Leben bekomme. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Glaubst du das wirklich? Und wenn nicht, dann möchte ich dich einladen, Jesus und seinem Wort Gottes Wort Glauben zu schenken. Und gerne bin ich bereit, das anhand von Gottes Wort nochmals deutlicher, auch mit anderen Versen nochmal aufzuzeigen und zu zeigen, wie wir ewiges Leben bekommen durch den Glauben an Jesus Christus. Gott hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass er lebe. Das zweite ist ein Blick in die Zukunft. Nun dürfen wir für einen kleinen Moment in die Zukunft blicken. Zukunftsaussagen sind ja nicht ganz unproblematisch, denn sie können nicht bewiesen werden. Erst die Zukunft wird zeigen, ob es stimmt oder nicht. Es gab auch zur Zeit der Apostel genügend Vorstellungen darüber, wie es nach dem Tod sein wird. Paulus macht aber gerade in diesem Zusammenhang deutlich, was ich euch jetzt sage, ist keine Idee von mir. Etwas, was ich mir ausmalte, um mit der Angst vor dem Sterben fertig zu werden. Was ich euch sage, ist ein Wort des Herrn. Also es handelt sich nicht um meine eigenen Gedanken. Und sein erster Gedankengang ist, die noch am Leben sind, werden den Verstorbenen nicht zuvorkommen, wenn Jesus vom Himmel herabkommt. Werden sie nicht mehr von seiner Erscheinung mitbekommen als die Verstorbenen. Also beide, ob schon gestorben oder noch am Leben, beide werden gleich viel mitbekommen von der Wiederkunft Jesu. Das ist natürlich klar, Gemeinde Jesu wartet auf die Wiederkunft Jesu, sonst ist es keine Gemeinde. Und als zweiter Gedanke, denn zuerst wird der Herr die Toten auferwecken. Zuerst werden die Toten wieder auferweckt werden. Und nachdem die Toten auferstanden sind, werden alle zusammen, die Toten, die auferstanden sind und die noch am Leben sind, miteinander, in einer Schar, miteinander zusammen, entrissen in die Luft dem Herrn entgegen. Ob gestorben oder noch am Leben, keiner wird etwas verpassen. Gemeinsam werden alle miteinander dem Herrn begegnen. Und ein letzter, ein ganz wichtiger Gedanke, und alle werden gemeinsam für immer beim Herrn sein. Das ist unser Ziel. Alle werden dann für immer beim Herrn sein. Und hier möchte ich noch auf einiges aufmerksam machen, das uns vielleicht auf Anhieb nicht auffällt. Sofort. Die Verstorbenen, die sind nicht bei Jesus. Jetzt. Sie sehen Jesus nicht. Würden sie nach ihrem Sterben zu Jesus gehen, dann hätte doch Paulus die Gemeinde damit getröstet, dass er sagen würde, die Entschlafenen sind bereits bei Christus und sie werden gemeinsam kommen und euch dann abholen bei der Entrückung. Das hätte er dann sagen können. So trösten wir uns ja auch. Aber er sagt deutlich, dass die Toten zuerst auferstehen und dann gemeinsam mit den noch Lebenden dem Herrn entgegen. Das heißt, erst dann werden alle miteinander Jesus sehen. Vielleicht ist der eine oder andere von uns schon unsicher geworden, wenn er über die Sterbeforschung las, wo Menschen berichten, dass ihnen Gestalten begegnet seien. Einige deuten diese Erscheinung sogar auf Jesus, der die Verstorbenen empfängt. Ich selber war bis anhin unsicher, wie diese Aussagen einzuordnen sind, und dieser Text hat mir geholfen, das ziemlich deutlich einzuordnen. Nun sehen wir aufgrund dieses Abschnittes, dass es nicht Jesus ist, der nach unserem Sterben uns begegnet, denn die Verstorbenen, die in Christus gestorben sind, die werden den Herrn erst bei ihrer Auferstehung sehen, genauso wie die, die jetzt noch am Leben sind. Die Verstorbenen kommen in eine Art Warteraum. Die Bibel bezeichnet diesen Raum mit Totenreich. Sicherlich wird es dort eine Form der Gegenwart Gottes geben, aber Jesus ist nicht dort. Jetzt wäre es interessant zu wissen, welche Gedanken und Bibelstellen uns durch den Kopf gehen. Manchmal, wenn ich predige, würde ich das gern sehen, so, was spielt sich jetzt ab? Bibelstellen, die das Gesagte in Frage stellen können. Und zwei dieser Stellen werde ich genauer betrachten. Die eine, wo Paulus gegenüber den Philippern sagt, denn es setzt mir beides hart zu, ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Da sagt er es ja. Kam jetzt Paulus später zur Einsicht, dass man doch nach dem Sterben unmittelbar gleich bei Jesus ist, wenn er das sagt? Philipperbrief ist ja später geschrieben als der Thessalonikerbrief. Ich glaube nicht. Paulus spricht in diesem Abschnitt über die Last, die er als Apostel zu tragen hat. Es wäre für ihn leichter, wenn er sterben könnte und entlastet wäre. Das ist sein Gedanke. Das möchte er ihnen deutlich machen. Er will nicht erklären, den Philippern, was nach dem Tod genau geschieht. Er wird, wenn er in Christus stirbt, nach seinem Tod zu Christus kommen. Der Zeitpunkt, wann das nach dem Sterben geschieht, ist in diesem Zusammenhang nicht von Bedeutung. Ob er noch zwischendrin in einem Warteraum ist und dann bei dieser Auferstehung dabei ist und dann Jesus begegnet, ist hier nicht das Thema. Gegenüber den Thessalonikern spricht Paulus aber genau darüber, was mit dem Verstorbenen geschehen wird. Und deshalb äußert er sich auch diesbezüglich exakter. Und die zweite Stelle, die sicher einigen durch den Kopf geht, ist die Begebenheit am Kreuz, wo Jesus zu dem Schächer sagt, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Lukas 23, Vers 43. Jesus ging tatsächlich mit dem Schächer an diesen Ort. Aber Jesus blieb nicht im Paradies. Paradies ist die Bezeichnung für den Ort im Totenreich, so verwendeten das die Juden und so verstanden sie es, wo die sich befinden, die in Gottes Augen gerecht sind. Also wer sich erinnern kann an den armen Lazarus und den Reichen, da haben wir diese Begegnung im Totenreich. Im Bereich der Gerechten, die in den Augen Gottes gerecht sind, fließt Wasser und so, und im anderen Bereich ist Schmerz. Und das, dieser Bereich, wo die Gerechten sind, das hatten die Juden als das Paradies bezeichnet. Jesus hat dieses Totenreich verlassen, ist wieder den Menschen erschienen und sitzt jetzt zur Rechten Gottes und nicht mehr im Totenreich. Der Schächer ist im Totenreich geblieben und wird mit allen zusammen, die an Jesus glauben, ob verstorben in Christus oder noch am Leben im Glauben an Christus, wird der Schächer mit uns zusammen Jesus entgegengehen. Lassen wir uns also durch die Sterbeforschung nicht beeindrucken und verunsichern. Was dort erforscht wird, steht ohnehin auf wackeligen Beinen. Denn jeder, der Auskunft gegeben hat über sein Sterben, der ist wieder ins Leben zurückgekommen. Die war nur klinisch tot. Die war nicht ganz tot. Wenn wir Sterbeforschung betreiben wollen, dann müssen wir in der Bibel forschen. Diese Aussagen sind einfach zuverlässiger. Paulus legt nun die Betonung darauf, dass beide, die bereits verstorben und die noch Lebenden, dem Herrn entgegengehen. Beide miteinander. Und was wir alle bei ihm sein werden für immer. Das ist unsere Zukunft und unsere Hoffnung. Immer beim Herrn sein. Egal wie wir dahin kommen, es gäbe da ja noch vieles, was uns im Detail interessieren würde, aber Hand aufs Herz, was würde es uns nützen? Was würde uns nützen, wenn wir alle Details wüssten, was nachher geschieht? Das würde uns nichts mehr nützen, weil wir es gar nicht beeinflussen können. Paulus zeigt nur eine grobe Skizze über die Entwicklung nach dem Tod. Aber das Wesentliche lässt er nicht weg, nämlich, dass wir beim Herrn sein werden für immer. Hier schimmert die Überzeugung des Psalmisten durch, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. In der Tat, wenn wir Jesus haben und an ihn glauben, dann wird sich alles zu unserem Besten ereignen. Und wenn jemand mit dem, was ich vorher gesagt habe, absolut nicht einverstanden ist, dann wird es sich trotzdem so ereignen, wie der Herr das tun wird.
Wir können uns darüber in die Haare kommen, aber das Entscheidende ist, was Paulus sagt, und dass wir nach dieser Überzeugung leben. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Das ist das Entscheidende, dass wir dem Herrn leben und dem Herrn gehören. Denn die Entrückung können wir nicht selber veranlassen, wir können sie auch nicht herbeireden, wir können nichts mitwirken, denn das Wort, das hier sagt, dass wir entrückt werden, bedeutet, dass man etwas mit Gewalt wegreißt. Fest, schnell, gierig, einfach etwas schnell wegnimmt. Die Entrückung wird so sein, dass man einfach weggenommen wird. Da können wir noch links und rechts gucken. Wir sind dann einfach weg. Können wir nichts beeinflussen. Das Einzige, was wir können, ist treu im Glauben, Jesus nachzufolgen jeden Tag. Werden alle als wiedergeborene Christen von Gott ergriffen werden und dem Herrn Jesus entgegengehen. Und als Letztes der Trost für heute. Paulus schrieb diesen Abschnitt aus einem seelsorgerlichen Anliegen. Es ist ganz wichtig, dass uns das deutlich ist. Er wollte die Gemeinde trösten und sie nicht im Ungewissen lassen. Und er wollte ihnen helfen, dass sie sich gegenseitig trösten können. Nicht, dass sie sich streiten über diese Aussagen, sondern dass sie sich trösten. Er sagt ganz deutlich, tröstet einander mit diesen Worten. Ich kann mich an kein anderes Wort in der Schrift erinnern, das uns so direkt angeboten wird, um uns im Sterbefall zu trösten. Trotzdem dies eigentlich ein Standardtext für Beerdigungen ist, wird er doch eher selten verlesen. Es gibt, warum diesem Text gegenüber eine gewisse Zurückhaltung da ist, da gibt es bestimmt verschiedene Gründe dafür. Als Christen lassen wir uns oft durch beißende Kritik von der Freude über unsere Zukunft abhalten. Wenn einer sagt, ja, die vertrösten alle auf nach dem Tod, dann lassen wir uns schon mundtot schlagen. Denken, ja, wir sind die Vertrösten nach dem Tod und bekommen Minderwertigkeitskomplexe. Diese beißende und vernichtende Kritik ist so alt wie der Glaube. Caecilius lebte so Ende 2., Anfang 3. Jahrhundert, und in einem Gespräch über die Christen äußerte er so eine beißende Kritik. Er sagt, aber nicht zufrieden mit solchen Wahnvorstellungen, bringen Sie die Christen in diesem Zusammenhang noch andere Altweibergeschichten an. Sie erklären, dass sie nach dem Tode wieder auferstehen würden aus Staub und Asche, und mit unbegreiflicher Vertrauensseligkeit glauben sie sich gegenseitig diese Lüge. Man könnte fast meinen, sie hätten schon eine Auferstehung hinter sich. Für die Christen dort natürlich ein gutes Zeugnis. Aber eine beißende, scharf beißende Kritik, die uns in den Boden stampfen kann. Und dann will man doch besser sein und nicht so ein Altweiber-Typ und sagt, nee, so einfach sehen wir es auch nicht. Als Christen tun wir gut daran, wenn wir uns durch solchen Spott nicht beirren lassen. Viel besser ist es, wenn wir das, was uns das Wort Gottes sagt, was uns der Paulus hier anbietet, dass wir das nutzen, um uns gegenseitig zu trösten. Denn es gibt keinen anderen Trost. Wie Paulus vorher sagte, wir sollen uns nicht betrüben wie jene, die keine Hoffnung haben. So haben wir diese Hoffnung und haben einen echten Trost. Jeder Todesfall ist eine Tragik, und kein Todesfall, der in unserem Beziehungsfeld geschieht, lässt uns unberührt. Es ist aber eine Katastrophe, eine absolute Katastrophe, wenn jemand stirbt, der nicht an Jesus geglaubt hat. Hier gibt es absolut keinen Trost, weder für den Sterbenden noch für seine Angehörigen. Es gibt keinen Trost. Ich wüsste nicht, was man da sagen könnte, das wirklich echt trösten würde. Erklärungen gibt es viele, damit man mit dem fertig wird und helfen kann, diesen Schmerz zu überwinden. Aber echten Trost gibt es nicht. Jeder Sterbefall macht sprachlos. Aber wir haben als Christen einen echten Trost, mit dem wir uns trösten können. Mit dem wir auch den Schmerz der Trennung überwinden. Ich fasse zusammen. Es gibt zweierlei Menschen. Menschen, die Hoffnung haben. Und zwar die richtige, die lebendige Hoffnung aufgrund des Glaubens an Jesus. Und Menschen, die keine Hoffnung haben. Menschen, die keine Hoffnung haben, haben keinen Trost im Sterben. Weil ihre Zukunft ins Verderben führt. Und wenn wir sterben, dann werden wir so in einen Warteraum kommen, wo eine Form der Gegenwart Gottes ist, aber wir werden noch nicht Jesus begegnen. Miteinander werden alle Gläubigen Jesus entgegengebracht. Eine große Schar Gläubigen. Das ist der Tag, wo Jesus die Gemeinde zu sich holt, die verstorben und die noch am Leben sind. Das Wesentliche, egal ob wir jetzt das unterstützen oder nicht, das Wesentliche am Ganzen ist, dass wir alle miteinander für immer beim Herrn sein werden. Das ist der Trost für uns heute. Wir müssen in unserem Land wieder neu lernen und in unseren Gemeinden mit dieser konkreten Erwartung auf die Wiederkunft Jesu zu leben. Wir warten auf den kommenden Herrn. Unser Leben muss sich mehr und mehr am Unsichtbaren und nicht am Sichtbaren orientieren. So wie Paulus schreibt, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was unsichtbar ist, das ist ewig. Ist unser Denken, und ich spreche jetzt zu den Gläubigen, ist unser Denken am Zeitlichen orientiert, dann finden wir auch als Gläubige keinen Trost. Gläubige, die ihr Leben, ihre Ausrichtung am zeitlichen und materiellen aufhängen, finden keinen Trost. Auch nicht. Orientiert sich unser Denken am Ewigen, dann werden wir durch alles Leid, durch alle Not, durch alle Trauer tief getröstet werden. Dann werden wir überwinden können. Die Predigt habe ich überschrieben mit der Trost für Sterbende. Wir alle sind Sterbende. Jeder von uns. Du und ich. Lässt du dich trösten? Du dich selber mit diesem Wort? Wenn du versöhnt bist mit Gott, dann ist dieses Wort ein Trost für dich. Amen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du uns in den Fragen, ja, und in den wichtigsten Fragen unseres Lebens nicht alleine lässt. Dein Wort gibt uns Auskunft über alles, was wir wissen sollen. Und ich danke dir für diesen Trost, für diese Hoffnung, die wir haben, wenn wir dich kennen. Dass wir wissen dürfen, dass wir dir entgegengehen, miteinander. Und dass wir mit den Lieben, die uns schon verlassen haben, dass wir mit ihnen zusammen, seien es Freunde, seien es Angehörige, die dich kennen, seien es Ehepartner, miteinander werden wir dir entgegengehen. Auf diesen Tag, Herr, freuen wir uns. Amen.